Besser ist, ich hab's im Kopf. Ja, jetzt bin ich mal wieder hier vorne. Mit Roland verbindet uns ein gewisses Alter. Er hat vor kurzem gepredigt, man kann uns noch gebrauchen. Ja, füll diesen Raum, haben wir gesungen. Schön, dass der Raum gefüllt ist und Menschen, Geschwister und Freunde da sind, um zu hören und sich ansprechen zu lassen. Ja, du hast gefragt, Thema immer wenn man dann das Predigtthema überlegt, was ist dran, dann müsste man bewegen, was euch bewegt. Ich habe ein Buch gelesen von Richard Rohr, ist vielleicht bekannt, und da hat er ein Gleichnis mal angesprochen, in einer Weise, wie ich es noch nie gehört habe. Und dann habe ich gedacht, dieses Gleichnis nehme ich heute Morgen als Predigtthema. Es passt ganz gut zu einer Predigt vor 14 Tagen von unserem Pastor, wo es darum ging, er hat ja die Serie Großzügig zu sein, und da hat er dann in diesem Thema über Großzügigkeit mit Geld gesprochen. Wo es um diesen reichen Jüngling geht, der zu Jesus kommt. Und ich habe gedacht, dieses Gleichnis, ich lese es nachher gleich mal vor, der hat das Gleichnis auf seiner Seite. Er war reich. Er muss wohl auch erfolgreich gewesen sein. Er hat vielleicht ein gutes Geschäft und hat dieses Geschäft erfolgreich geführt und ist zu Gewinn und zu Reichtum gekommen. Vielleicht hat er es aber auch ererbt. Auf jeden Fall hat dieser Jüngling, wenn man dieses Gleichnis nun mal hört, vielleicht auch das Wort Gottes auf seiner Seite. Und Jesus hatte diesen Mann ja lieb. Dieses Gleichnis wird von zwei Evangelisten berichtet. Einmal von Matthäus und einmal von Lukas, dem Arzt. Und wir hatten jetzt am Donnerstag Männertreff. Da habe ich gedacht, das probiere ich mal mit unseren Männern aus. Ich stelle diese zwei Berichte mal in den Raum und wir vergleichen mal diese beiden Berichte über das Gleichnis des anvertrauten Geldes oder des anvertrauten Reichtums oder Talente. Und ich will jetzt da nicht darauf eingehen, es war sehr rege und es hat mir ein bisschen geholfen. Ich musste mich ja auf ein Evangelium beschränken. Zuerst habe ich gedacht, ich mache es mit euch so. Aber das wäre dann fast wie eine Vorlesung. Und ihr müsst da mitmachen. Das ist ja nicht unser Stil ganz. Aber ich habe mich dann auf den Matthäus-Text beschränkt und den lese ich jetzt mal vor. Und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Und mir ist es wichtig, ich lese sehr langsam und deutlich. Eigentlich müsste das Wort selber zu euch schon sprechen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte, er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5, hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und der letzte Vers 30. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Am liebsten würde ich jetzt fragen, was will Jesus hier sagen, wenn dieser Herr, von dem er spricht, er selber ist, der wegging und wiederkommt? Vielleicht zuerst mal die Information, dieses Gleichnis ist eingebettet in das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, ist wohl uns Insidern bekannt. warten auf den Herrn. Und eine große Ernsthaftigkeit schon in diesem Gleichnis. Und dann dieses Gleichnis hier. Und dann auch noch Matthäus 25, wo Jesus dann weitermacht und sagt, da redet er von sich, wenn ich wiederkomme, dann werde ich die Völker um mich versammeln und werde auch hier Rechenschaft fordern. Also in diesem Kontext des Matthäus 25 und überhaupt ist davon die Rede, dass Jesus von der Zeit redet, wie wir sagen, von der letzten Zeit. Und nun dieses Gleichnis. Und ich habe mich im Austausch mit meinen Brüdern thematisch festgelegt, wenn ich eine Überschrift jetzt geben würde, Rechenschaft über Anvertrautes. Über den Aspekt, dass uns jemand etwas anvertraut, großes Vertrauen in uns setzt und dass er aber auch sozusagen damit uns Verantwortung gibt für unser Leben, für unser Dasein, für alles, was wir aus unserem Leben machen. Und er wird hier in diesem Text, es ist ein bisschen befremdlich, finde ich, die neue Genfer Übersetzung sagt von Abrechnung. Das klingt ein bisschen, da will einer mit uns abrechnen. Aber ich würde sagen, da ist einer, der auf jeden Fall Rechenschaft fordert. Also dieser Text ist schon ein sehr ernster Text, wenn wir auch den Schluss bedenken. Ich möchte jetzt mit euch ein paar Schritte durchgehen. Ich würde gern mit euch das mal anschauen. Was ist uns anvertraut? Dann würde ich ein paar Fakten, die dieser Text als solches beinhaltet, würde in einem dritten Schritt auf den dritten noch mal ganz genau hinschauen. Und dann versuchen für uns auch vielleicht eine Antwort zu finden. Über das, was hier ausgesagt wird. Also ich habe noch mal mehrere Übersetzungen angeschaut und in allen ist von Geld die Rede. Das ist ganz sonderbar. Also von Talenten, und Talente sind damals ein Gewichts- und Zahlungsmittel, an dem man Wert festmacht. Und in einer anderen Übersetzung ist von Silbermünzen oder von viel Geld die Rede. Und hier auch überschrieben von Geld und im Text vom Vermögen, sein Vermögen. Und da habe ich gedacht, naja, das wäre ja echt eine Vorlage für unsere Politik, nicht? Mehr arbeiten, länger arbeiten und mehr Gewinn machen, vor allen Dingen auch die Firmen. Ist so ganz aktuell. Mercedes, der Vorstand, hat gesagt, wir müssen mehr arbeiten. Ihr könnt diesen Text heranziehen. Ist es nur eine Frage des Materiellen? Ich hatte vor ein paar Tagen, mit dem telefoniere ich öfters, einem meiner Enkelsöhne telefoniert. Ist gerade in USA, berät dort Mercedes. Und die haben mir gesagt, war auch schon in China, und dann sagt er mir immer, wir haben kein Wirtschaftswachstum. Seit 5 Jahren hat Deutschland kein Wirtschaftswachstum mehr. Und Wachstum ist Garant für Fortschritt, für technologischen Fortschritt, für die Technik, für die Medizin und überhaupt. Und er hat sehr kritisch über die deutsche Gesellschaft dann auch gesprochen und sagt in der Tat, wir müssen mehr arbeiten. Mehr, um in diesem Text zu bleiben, das Anvertraute, was du hast, zu vermehren. Aber da wäre ich jetzt fertig und sage, ja gut, Politik hat recht. Und dann mal los, ihr Gewerkschaften habt ein bisschen Einsicht. Aber ich meine, das ist jetzt ein Versuch, ich meine, dass man das allegorisch übertragen darf und soll. Und es ganzheitlich sehen, wenn ich diesen Text sehe, meine ich zu entdecken, dass hier Gott in diesem Gleichnis durch Jesus alle Menschen anspricht. Alle. Und dass es darum geht, nicht nur materiell das auch, sondern auch individuell und auch im Sinne unseres Daseins als Christen auch geistlich zu sehen ist. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen kurz darauf zu sprechen kommen. Was ist dir und mir anvertraut? Schau mal, ob wir junge Leute haben, die konnten studieren. Die haben den richtigen Beruf gewählt, können sich verwirklichen oder auch nicht. Es gibt wohl auch ewige Studenten, habe ich mir sagen lassen. Die fallen vielleicht unter diesen Aspekt hier, du Fauler. Weiß nicht. Manche sind eben in einer ganz intakten Familie groß geworden. Wir alle sind in einem Land geboren, das unheimlich Privilegien hat im Gegensatz, wenn man es global sieht. Wenn ich mal die Frauen ansprechen darf, manche sind richtig schön, hübsch und können ihr Talent in der Tat, was eine Money Queen oder sowas, einsetzen und Geld machen. Und sich verwirklichen. Ich meine, dass das legitim ist. Auch unser kultureller Hintergrund wird Gott mal in die Waagschale werfen. Auch unsere Lebenszeit. Ihr jungen Leute, ihr habt noch das Leben vor euch, zeitlich, statistisch. Und deshalb habt ihr große Möglichkeiten, das, was Gott in euch hineingelegt hat, in diesem Sinne einzusetzen, zu arbeiten, kreativ zu sein. Und jetzt, wie wir hier sitzen, Gott hat uns auch geistliche Gaben anvertraut. Tugenden. Und wenn ich dieses Weltgericht, von dem im Anschluss an dieses Gleichnis die Rede ist, ist davon die Rede, wo Jesus sagt, ihr habt mich besucht, ihr habt mich krank gesehen, ihr habt mich hungernd gesehen. Und ihr habt, ich sag mal, große Barmherzigkeit erwiesen. Barmherzige Menschen haben ein großes Potenzial, barmherzig mit Menschen umzugehen. Ich habe mich bereit erklärt, heute Morgen hier zu stehen. Weil ich denke, ja, Gott hat mir wenigstens den Mut gegeben, eben einen biblischen Text versuchen auszulegen. Und weil ich jetzt auch nicht ganz mit schlapperigen Hosen hier stehe, welche Gaben, Charismen, Tugenden hast du? Ich denke, ich sehe gerade den Wolfram, also unseren Finanzbeamten und in der Stadt Schwäbisch Hall mit Grundstücken umgegangen, mit Gebäuden mit Immobilien. Du hast dein Talent eingebracht für die Gemeinde. Ich finde ja. Also ich denke, dass hier Jesus die Gesamtheit von allem hier uns anvertraut hat. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, alles, was wir können, vielleicht auch alles, was wir wissen, kommt, oh Gott, von dir. So beten wir manchmal am Tisch. Was ist uns anvertraut? Diese Frage gebe ich euch mit nach Hause. Zuerst einmal. Jetzt lasst uns aber noch mal auf diesen Text schauen. Da heißt es ja, dass dieser Herr dann abgereist ist und wiederkommt. Es geht letztlich, wenn ich jetzt davon rede, welche Gaben, welche Charismen, welche Möglichkeiten, vielleicht hast du auch einen Betrieb, jetzt wenn unser Martin da wäre mit seinem Dachdecker, den Betrieb erhalten. Er ist ja da, okay. Ja, das ist, würde ich sagen, in der Tat eine Umsetzung dieses Textes. Und er wird dich und uns alle, und das komme ich jetzt zu diesem zweiten, um Verantwortung, er gibt uns Verantwortung und wird auch darüber Rechenschaft. Das gibt dieser Text also unzweifelhaft her. Ich weiß nicht, du musst jetzt nicht unbedingt Betrieb verdreifachen oder verdoppeln oder dein Guthaben verdoppeln oder ich bin Bankkaufmann, war wenigstens und ich bin ein sehr materieller Mensch, ja, ich habe es mit Aktien und ich freue mich über Dividende und über Kursverluste nicht so sehr. Aber alles ist anvertraut. Alles. Und er wird Rechenschaft hier in diesem Text von Abrechnung. Mir gefällt Rechenschaft. Oder wie soll ich sagen, wenn ich jetzt von Verantwortung rede, steckt auch das Wort, wir müssen eine Antwort geben. Wir sind Gott eine Antwort schuldig. Ich denke schon. Ich bin immer wegen einer, der die Leute mitnimmt. Ich sehe Andreas, zu dem wir das sagen, ich war auch schon bei ihm, du hast es gut gemacht. Ich glaube, er wird sagen, du hast es gut gemacht. Dass wir es nicht so auf eine, das war ja schon meine erste These, so verengen. Bei Matthäus wurde verteilt. Das ist euch noch in Erinnerung vom Text her. Ich finde es sehr barmherzig. Er weiß eben, dass der ein Abitur hat, der könnte studieren. Und der andere hat solch tolle Gaben in technischer Natur. Der sollte Ingenieur werden. Ich glaube, Roland hat es gesagt, Berufswahl, ich habe es noch in Erinnerung. Bei Lukas, nur mal ein Schweif rüber zu Lukas, da bekommen alle gleich. Jeder kriegt einen Teil. Hier unterschiedlich nach ihrer Fähigkeit. Das finde ich ein bisschen sympathischer. Und er wird uns, und das ist so auch schon PS dazwischen, er wird uns immer nach unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten und Ressourcen bewerten. Schullehrer, der weiß, wenn der eine 3 schreibt, das ist eine tolle Sache. Weil er sieht, ja, er hat sich bemüht und hat eben das Wenige eingebracht. Nun aber im Blick auf diesen Text nochmal, es geht um Vermehrung. Da würde ich jetzt mal sagen, würde Wachstum, geistliches Wachstum, intellektuelles Wachstum, Wissenswachstum, das würde ich schon alles einbeziehen, auch Weisheitswachstum. Die Älteren können nicht mehr groß, aber die könnten noch immer im Blick auf Weisheit wachsen, vermehren. Also der Aspekt der Vermehrung und des Wachstums ist in der Tat vorhanden. Kein Status quo. Auch wir als Gemeinde, kein Status quo. Gut so. Wir neigen dazu, warum immer Wirtschaftswachstum? Es reicht doch, das Jetzige zu erhalten. Aber hier ist der Aspekt des Wachstums in der Tat betont. Und die hier, nur mal so, die 2 will ich jetzt nicht ausschmücken, sonst predige ich zu lang. Die werden gelobt. Guter Knecht, über wenigem getreu. Auch da könnte man noch mal nachdenken. Wenig, also ganze Vermögen, wenig. Ich kann dir Größeres anvertrauen. Das ist ein Aspekt, der schon in die Ewigkeit hineingeht. Ich meine, wenn wir mit dem Kleinen treu sind. Eine Mutter nach ihren Kindern schaut, dass sie gut erwachsen werden, im Kleinen treu sein. Und da findet ja auch Wachstum statt, wenn man die Kinder sieht. Und er sagt, geh eins zu meines Herrn Freude. Das ist eigentlich sehr positiv. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Also im Gleichnis ist wohl Erhaltung keine Option. Oder doch? Ein bisschen ja. Ich komme gleich noch auf den dritten zu sprechen. Hättest du doch wenigstens. Aber auch da ist eine kleine Vermehrung enthalten. Er hat es ja nicht verprasst wie der reiche Jüngling, das Vermögen. Er hat es wieder zurückgegeben, erhalten. Aber da lasst uns noch mal drauf zu sprechen kommen. Keine falsche Bescheidenheit. Aber jetzt schauen wir doch noch mal ganz genau auf den dritten. Das sind ein paar Dinge. Dem Dritten wird auch das weggenommen, was er hat. Das macht den Zuhörern Probleme. Vielleicht auch dir und mir. Und wenn ich habe eine Parallelstelle gefunden, Matthäus 13, Vers 11, die ich hier zitiere. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, was er hat. Ein Wort Jesu, Zitat, keine Metapher in einem Gleichnis. Und nun dieser dritte, wie versucht er sich, wenn wir von Rechenschaft reden, sich zu rechtfertigen? Es lohnt sich, da nochmal drauf zu schauen. Er sagt, ich weiß, dass du einer bist, der fordert, wo er nicht gegeben, der ernten will, wo er nicht gesät hat. Und es ist in diesem Text auch davon die Rede, er hatte Angst. In unserem Männertreff hat einer unserer Männer gesagt, was hatte der für ein Bild von Gott? In dem Fall von seinem Herrn. Ist Gott so hart? Er hatte Angst. Und hatte Sorge auch, das Wenige noch zu verlieren. Wenn ich hier oben stehe, habe ich auch die Gefahr, dass ich ein bisschen dummes Zeug rede. Aber ich brauche den Mut, es nicht zu vergraben. Das ist vielleicht jetzt meine Interpretation, vergrabe nicht, was du hast. Vergrabe es nicht. In dem Vers 26, den ich noch mal zitieren will. Da antwortet ja Gott auf diese Rechtfertigung des Dritten. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Und dann die Geschichte hättest du es wenigstens verzinst, zur Bank gebracht. Dann bist du ja nicht mehr aktiv. Dann bist du selber nicht mehr tätig. Aber du hast es wenigstens nicht vergraben. Ich komme langsam auch zum Schluss. Ich meine, dieses Wort müsste für sich selber sprechen. Und ich habe im Donnerstag gesagt, wenn wir diesen Text 10 Theologen geben würden, könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle, aber sehr unterschiedliche Aussagen finden zu diesem Text. Und das ist, meine ich, auch das Geheimnis der Schrift. Immer wo wir sagen, so und nur so und nicht anders ist es, das soll mal den Lukas-Text lesen. Das soll den mal wirklich lesen. Kann man schnell lesen. Und nochmal darüber nachdenken. Das wollte ich nur so ein bisschen einschieben. Meine Brüder haben gesagt, lass den Lukas-Text weg. Es ist eine polare Spannung in jeder Auslegung. Das würde ich allen, die in der Verkündigung, in der Lehre unterwegs sind, zubilden. Es gibt etwas ganz Absolutes, das ist Christus und die Erlösung am Kreuz. Darüber redet dieser Text nicht. Es hat eben hier auch etwas anderes seinen Platz. Also die Frage ist, ist hier ausschließlich eine Aufforderung. Jetzt lese ich, was ich aufgeschrieben habe, sonst rede ich ja sehr frei. Eine Aufforderung, mit dem Geld zu arbeiten, Zugewinn zu erzielen, zu Wirtschaftswachstum und Vermehrung zu kommen, Rendite zu erzielen und nur die Effizienz im Blick zu haben. Das habe ich meinem Enkel dann doch schon auch gesagt. Es ist ganzheitlich zu sehen. Ganzheitlich ist so ein Schlagwort zum Schluss. Gott sieht uns ganzheitlich. Und hier in diesem Text, meine ich, spricht er alle Menschen mal an. Alle Denominationen, alle Kulturen, alle Herkunft, alle Biografien. Ich habe das könnte jetzt ein Theologe auch noch sagen, wenn hier von dem Vermögen die Rede ist, könnte auch sein, dass einer hier von der Gabe Gottes, die uns in Jesus Christus gegeben ist, spricht. Gott hat uns den Glauben an Jesus Christus anvertraut. Wie gehst du damit um? Mir scheint, das lässt dieser Text auch noch zu, war heute nicht mein Thema. Aber wir können auch unseren Glauben vergraben. Unsere Erkenntnis und auch unser Wissen vergraben. Man kann sie ja blamieren, in der Tat. Und nicht unbedingt immer Gehör finden. Ich wollte eigentlich einen meiner Enkel, nicht den anderen, der uns bei unserem Haus jetzt hinbaut, sagen, komm doch mal, ich predige. Komm doch mal, mich würde es freuen. Habe ich aber nur gesagt, ich habe die Predigt. Ich habe nicht den Mut gehabt, komm. Er würde mich vielleicht doch zu wichtig nehmen. Aber ich möchte meinen Glauben nicht vergraben. Das könnte dieser Text auch noch hergeben. Wenn man den Lukas-Text, jetzt komme ich aber wirklich langsam zum Schluss, liest, könnte man auch eine andere Interpretation finden. Könnt ihr mal lesen. Die spare ich mir jetzt. Aber wie ich schon sagte, so wie ich diesen Text jetzt verstanden habe und euch auch wiedergegeben habe, dass hier eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Gott vorgenommen wird, in diesem Kontext Matthäus 25. Der ganzheitliche Mensch, alle Menschen. Wird nicht unerheblich und egal sein, wie die Menschen, wo immer sie sind und in welcher Jahreszeit oder in welcher vor 100 oder 500 Jahren oder heute. Gott sieht hier dich und mich als Mensch. Und ich möchte nochmal dann, was ich vorne schon hatte, materielle Sicht, persönliche Sicht und geistliche Sicht im Ganzen sehen. Meine Frau ist nicht da, die war nicht berufstätig, hat aber ihre Schwester, ihre mongolische Schwester, bis zum 62. Lebensjahr gepflegt. Sie hat kein Vermögen materiell eingehäuft. Aber ich meine, sie hat hier diese Botschaft, ohne dass sie es wusste. Oder so, ganz zielbewusst, wie wir dann vielleicht mit Aktienhandel umgehen, hat es gemacht. Und da spielt schon auch wieder dieser Aspekt von diesem Rechenschaft geben, die von dem Jesus nach diesem Gleichnis spricht. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, wenn ich um diesen anderen Aspekt des Geistlichen Johanna sehe, sie ist heute da, Johanna Barmann. Diese Gemeinde, das weiß ich, da war ich aber noch nicht dabei, ist eine dieser Säulen dieser Gemeinde und ihr Mann. Ganz klein angefangen. Du hast vermehrt. Nicht du, aber Gott durch dich. Du hast dich hineingegeben. Dankeschön. Ich bin am Schluss, wirklich. Liebe Geschwister, das lese ich jetzt ab. Ich schaue nun auf ein langes Leben zurück. Mit noch ein paar. Jesus kommt zurück. Das ist ja der Text ja auch. Nach langer Zeit kommt er zurück. Er kommt zurück. Es liegt eine große Ernsthaftigkeit in diesem Gleichnis. Und ich konnte und wollte auch nicht mehr als euch zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Amen.